Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Und aus gegebenem Anlass frage ich Sie jetzt mal ganz unvermittelt, was lesen Sie gerade?
Oh, ich lese gerade von Adam Johnson das traurige Leben des weisen Jungen Yoon Do. Das spielt in Nordkorea und ist wahnsinnig interessant und spannend.
Adam Johnson, aber möglicherweise kein Kandidat für den Literaturnobelpreis. Das ist natürlich der Hintergrund.
Oder ja, man weiß nie, ne?
Man weiß es nie, immer für Überraschungen bereit. Nobelpreiswoche, Literaturnobelpreis für viele. Bei uns in der Redaktion ist das immer so ein Highlight. Da laufen plötzlich die Literaturkollegen, die man sonst manchmal nur selten sieht, auf und ab, unruhig, so eine freudig erregte Stimmung. Ich muss sagen, ich lasse mich davon gerne anstecken. Ist das in der Rheinischen Post auch so?
Naja, ich bin ja im Hauptstadtbüro in Berlin und da machen wir eigentlich nicht Kultur, sondern wir berichten ja über die Politik der Bundesregierung und des Bundestags, sodass das so aufgeregt bei uns im Büro jetzt nicht ist.
Literaturnobelpreis, reden wir aber trotzdem drüber, weil wir haben schon beide vorher darüber gesprochen, dass wir auch ein bisschen literaturaffin sind, kann man ja auch ein bisschen mitspekulieren und kurz vor 13 Uhr sind wir ja dann auch nah dran. Gleich geht es erstmal um Politik, europäische in diesem Fall. Wir reden über die bevorstehende Gründung der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Wir reden über den Großauflauf der europäischen Staats- und Regierungschefs heute im tschechischen Prag. Gründungstreffen, das an manch einem bis heute vielleicht vorbeigegangen ist. Es geht um eine neue europäische politische Gemeinschaft, die entstehen soll. Eine EU plus 17. 17 mehr oder weniger enge Partner der EU. Das ist eine Idee des französischen Präsidenten Macron gewesen. Hat er im Mai vorgeschlagen auf einer Rede am Europatag. Die aber, Birgit Marschall, nach allem, was man hört, mein Eindruck, noch mit Leben gefüllt werden muss, oder? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich hörte ehrlich gesagt auch heute zum ersten Mal davon. Das spricht ja schon Bände, aber das kann auch daran liegen, dass ich eben nicht in Brüssel sitze und nicht die EU-Politik so aufs Engste begleite. Aber die Idee an sich finde ich ehrlich gesagt gut. Also als Gesprächsforum und auch als Ort, wo eben wichtige Gespräche unter der Hand auch stattfinden können, zum Beispiel eben mit dem türkischen Präsidenten Erdogan oder auch mit der britischen Premierministerin, die ja nicht mehr, die Briten sind ja nicht mehr Mitglied der EU. Als Beschlussorgan, ehrlich gesagt, da bin ich skeptisch, weil wir haben schon so viele europäische Beschlussorgane. Also wir haben die EU und dann haben wir ja auch noch die Eurogruppe. Und wir haben das EU-Parlament und ich finde, wir sollten da nicht noch was Zusätzliches gründen, was die ganze Sache noch komplizierter macht.
Beschlussorgan ist ja auch die Frage und bevor wir beide weiter im Nebel stochern, schalten wir dann zu unserem Kollegen Klaus Remme, der heute in Prag dabei ist. Herr Remme, insofern auch ein bisschen undankbare Aufgabe jetzt, weil das Treffen noch gar nicht losgegangen ist. Aber reden wir darüber, was man schon wissen kann. Es war eine Idee von Macron, habe ich gesagt, der was genau damit im Sinn hat.
Ja, finde ich gar nicht undankbar. Also uns begleitet
das,
uns begleitet das in der Tat schon ein bisschen länger, mit uns meine ich den Korrespondenten in Brüssel, die diese Idee praktisch von Mai an, vom Europatag, als Macron diese Idee zum ersten Mal öffentlich vortrug und dann über den Gipfel im Juni, als klar wurde, dass das konkrete Formen annahm, bis heute, und da sind natürlich intensive Vorbereitungen gelaufen, kann man sich vorstellen, bei 44 Teilnehmern, die alle da sind, bis auf eine Ausnahme. Die dänische Regierungschefin musste Rücksicht nehmen auf eine Regierungskrise, die wird erst morgen zum Gipfel dazutreffen. Also, genug Leute da und der Pressepulk ist entsprechend, ich schaue gerade auf diese Kulisse an der Prager Burg, noch hält das Wetter, 1200 Journalisten sind akkreditiert. Von Beschlussorgan redet auch niemand. Es klang ja eben ein bisschen an, angesichts der vielen Organisationen, verwunderlich, dass es so etwas eigentlich noch nicht gibt. Ein Forum, wo sich alle europäischen Staats- und Regierungschefs, und das ist eben nicht nur die EU, in einem Raum befinden und den Tag über Gelegenheit haben, sich auch am Rande zu treffen.
Dieses Treffen ist heute überall betitelt als Mega-Gipfel der Europäer gegen Putin. Starkes politisches Signal, keine Frage. Aber was kann diese Gemeinschaft konkret bringen? Austausch, Sie haben es schon gesagt.
Naja, wenn wir uns die Genese noch mal kurz anschauen. Kaum hatte Macron im Mai ausgesprochen, sind natürlich die Spekulationen ins Kraut geschossen. Was will der Mann damit? Und will er möglicherweise einen Warteraum installieren für die Beitrittskandidaten, die er eigentlich im Moment noch nicht dabei haben will in der Europäischen Union? Will er ablenken nach der Zukunftskonferenz von einem Konvent, der dann Vertragsveränderungen nach sich ziehen würde? Ich finde, dieses Forum heute ist interessant und ich glaube, man sollte diesem Forum eine Chance geben. Es gibt nun einmal Staaten und deswegen finde ich diese Theorie des Warteraums auch nicht so überzeugend. Die wollen da ja gar nicht rein in die Europäische Union und sind trotzdem hier. Norwegen, die Schweiz, Aserbaidschan, da steht das Thema ja gar nicht auf der Debatte, auf der Agenda. Und trotzdem, glaube ich, sind die Kontakte, insbesondere nach dem Kriegsausbruch, total wichtig. Dieses Signal an Putin, was da gegeben wird, die Symbolkraft, die nachher das sogenannte Familienfoto haben wird oder die Abschluss, na, eine formale Erklärung ist es nicht, aber die Abschlussbotschaft, dass man hier versucht, Russland zu isolieren und den Eindruck zu erwecken versucht, dass eine Spaltung der demokratischen Europäer hoffnungslos ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man sich von diesem ersten Treffen erwarten darf. Wie es dann weitergeht, wie oft man sich treffen wird, passiert das regelmäßig und wo das Ganze passiert, das steht noch in den Sternen.
Mhm. Vielleicht eine Frage an Sie beide, weil Sie, Herr Reimer, jetzt gerade angesprochen haben, schon diese unterschiedlichen Kandidaten. Aserbaidschan haben Sie erwähnt, eher autokratisch regierte Regierung, aus demokratischer Sicht wirklich fragwürdig. Ist so ein Forum deshalb gerade wichtig? Gerade wichtig, weil man solche Leute versucht zu integrieren oder deshalb eben doch eher fragwürdig, was es überhaupt bringen kann? Vielleicht erst Sie, Herr Reimer?
Ja, fragwürdig. Natürlich ist das hier mit Aserbaidschan keine Versammlung lupenreiner Demokraten. Völlig klar. Andererseits wird Aserbaidschan nach den Vorgängen der letzten Monate plötzlich zu den sogenannten Trusted Partners, also den verlässlichen Partnern in Sachen Energielieferung und Gas gezählt. Da erklärt sich manches. Aber es sind nun einmal schwierige dabei. Die Türkei zählt dazu. Für mich am interessantesten die Briten. Damit konnte man nicht rechnen. Boris Johnson, als er noch Premier war und Macron die Idee vortrug, hat gespottet in der üblichen Verachtung der Europäischen Union, die seinen Ton prägte. Liz Truss ist jetzt hier. Sie hat genug Probleme. Man kann sagen, when in trouble, travel. Ja, also wenn du zu Hause Probleme hast, dann mach dich auf den Weg. Irgendwo anders wirst du schon willkommen geheißen. Aber ich finde wichtig, letzter Satz, dass die Briten dabei sind, zeigt, dass die Tories hier eingesehen haben, dass europäischer Dialog wichtig ist. Es könnte den Weg einer nächsten Regierung erleichtern, wenn es um eine Wiederannäherung geht.
Wenn ich das richtig sehe, hat Liz Truss doch auch für das nächste Treffen schon eingeladen, ne? Also das nächste.
Sie hat zumindest die Bereitschaft zu erkennen gegeben, dass sie es gerne ausrichten würde. Ich glaube aber, da gibt es mehrere Bewerber. Man will im Laufe des Nachmittages, man kommt dann ja in unterschiedlichen Gruppen zusammen, auch um so Streithähne wie Aserbaidschan und Armenien oder die Griechen und die Türken ein bisschen getrennt voneinander zu halten, gibt es so Workshops, würde ich es fast nennen. Und danach viele bilaterale Treffen, ähnlich wie bei der UN, mal schnell einen Kaffee an der Seite, dann hat man schon eine Reise gespart. Da wird man dann sehen, wie dieses Forum weitergeht, ob es sich etabliert oder, wir haben eine gleichnamige Idee schon 1952, gänzliche andere Ausgangsbedingungen, aber einen Versuch erlebt, der damals gescheitert ist.
Aber dass sie eben zumindest sich bereit erklärt hat, dass das dann auch in Großbritannien stattfinden könnte, zeigt ja auch weiterhin, dass es da offensichtlich ein Interesse gibt, sich der EU wieder mehr anzunähern. Und das
ja, das weiß ich nicht. Also ob es die Annäherung an die EU bedeutet. Ich glaube eher, es zeigt den Willen, diese Gemeinschaft zu gestalten. Und eben ganz im Gegenteil darauf zu achten, dass dies keine EU-Veranstaltung wird, sondern wenn überhaupt eine Gruppe, die parallel zu Strukturen existieren, die die Briten für wesentlich wichtiger halten. Die NATO, die G20, die G7, dort, wo sie eine Rolle spielen.
Zeit, mal wieder über den Doppelwumms zu reden. Und wenn Sie jetzt sagen, der war doch schon letzte Woche, ja, aber wie konkret das mit dem 200 Milliarden schweren Energieentlastungspaket ist, das ist auch immer noch unklar. Es soll jetzt die Expertenkommission für Gas und Wärme konkret austüfteln. Heute soll sie wieder zusammensitzen, aber ob da allerdings was nach außen dringt, ist mehr als fraglich. Aber Birgit Marschall, Wirtschaftsjournalistin der Rheinischen Post, viel Zeit bleibt nicht mehr. Der Druck ist groß. Bis Anfang der Woche sollen Vorschläge auf dem Tisch liegen, oder? Wie
genau
das jetzt funktioniert.
Also das Ganze geht jetzt viel schneller als eigentlich ursprünglich mal geplant. Also der Druck, der öffentliche Druck und vor allen Dingen auch der Druck aus der Bundesregierung auf diese Kommission ist doch so extrem, dass sie jetzt dann am Wochenende auch nochmal in eine Klausurtagung gehen wird, also Samstag, Sonntag. Und dann wird erwartet, dass am Montag Ergebnisse vorgelegt werden. Ich gehe davon auch aus, dass es so sein wird. Und es werden aber bestimmt verschiedene Szenarien bzw. verschiedene Modelle vorgelegt, wovon dann die Politik wiederum sich einzelne aussuchen kann. Davon gehe ich aus.
Verschiedene Modelle, wie eben diese angekündigte Gaspreisbremse dann aussehen soll. Nicht so einfach offenbar. Am Dienstag saßen die ja auch schon zusammen, diese Kommission. Da wurde offenbar heftig gestritten. Aus den Reihen um Robert Habeck gab es dann den Vorschlag, in Sachen Gaspreisbremse das Ganze am Vorjahresverbrauch des Haushalts zu orientieren. Da sagt die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, geht nicht, viel zu kompliziert, überhaupt nicht umsetzbar. Ich sag vor allem ungerecht, das hieße doch, wenn ich verschwenderisch war letztes Jahr, dann könnte ich jetzt 70% mit 70% des Gasverbrauchs bezuschusst werden und habe doch eigentlich Glück.
Oder? Ja, also wenn man den individuellen Gasverbrauch zur Grundlage genommen hätte. Es gibt aber auch Gedanken, den durchschnittlichen Gasverbrauch des Jahres 2021 zu nehmen und davon dann eben einen bestimmten Prozentsatz. Also ehrlich gesagt, wie das jetzt ausgemendet wird und oder was da am Ende rauskommt, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber das darf natürlich auf keinen Fall passieren, dass verschwenderische Haushalte jetzt da noch belohnt werden. Das, glaube ich, wird auch nicht passieren.
Wie könnte es denn aus Ihrer Sicht idealerweise gehen?
Also wir müssen natürlich erstmal unterscheiden zwischen den Privathaushalten und den Unternehmen. Die Sache mit den Unternehmen wird, glaube ich, noch viel komplizierter. Aber wenn wir jetzt die Privathaushalte nehmen, dann scheint es ja zu sein, dass man irgendeinen Basisverbrauch definiert, dann auf der Grundlage eben des Durchschnittsverbrauchs des letzten Jahres oder so. Und dass man dann sagt, ein bestimmter Prozentsatz von diesem Durchschnittsverbrauch oder dieser Basisverbrauch, der würde dann eben nachher runter subventioniert und alles, was da drüber liegt, das muss der Mensch dann eben nach Marktpreisen bezahlen, was eben horrend teuer ist. Also ganz wichtig ist, dass es einen Anreiz zum Energiesparen gibt und dass die Menschen jetzt eben nicht denken, ach, jetzt kommt die Bundesregierung mit ihrem Gaspreisdeckel. Deswegen sagt ja auch der Herr Habeck, das ist kein Gaspreisdeckel, sondern eine Gaspreisbremse. Also um in der Öffentlichkeit eben nicht diesen Eindruck zu erwecken, jetzt ist alles gut. Es ist natürlich nichts gut. Also wir müssen enorm Energie sparen in diesem Winter und dieser Gaspreisdeckel soll eben die sozialen Folgen lindern, aber er soll nicht verhindern, dass Leute Energie sparen.
Nichts gut sagen, das ist der andere Aspekt dieses großen Entlastungspakets. Nichts gut sagen auch die Europäer, die das beobachten, mit Blick auf die 200 Milliarden, die ja auch dafür da sind, um Gas auf dem internationalen Markt zu kaufen. Und die Länder, die sich das nicht leisten können, sagen, Deutschland verzerrt da jetzt den ganzen Binnenmarkt. Ungerecht, sind wir wieder beim Thema Gerechtigkeit. Wie sehen Sie das?
Ja, kann das Argument verstehen, dass das auch wie ein Alleingang aussieht und dass Deutschland natürlich besonders viel Geld auch in die Hand nehmen kann, weil es die stärkste Volkswirtschaft ist und weil es noch einen verhältnismäßig geringen Schuldenstand hat im Vergleich jetzt zu vielen anderen Ländern. Aber man muss auch sagen, andere Länder haben ja schon Gaspreisbremsen oder Energiepreisbremsen, also Spanien und Portugal zum Beispiel. Und die ganze Sache wird natürlich jetzt noch komplizierter, weil die EU insgesamt ja auch einen Gaspreisdeckel vorbereitet. Und wie man das dann miteinander koordiniert, also die deutsche Variante mit dem, was die EU an Initiative als gemeinsam jetzt noch planen will, das wird auch eine schwierige Sache. Mhm. Aber ich kann dieses Argument verstehen, aber andererseits muss man ja auch sagen, unsere Volkswirtschaft ist am stärksten abhängig von von russischer Energie, die jetzt eben ausbleibt. Und wir müssen deswegen halt auch besonders viel dagegen tun. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Industrie keinen Schaden nimmt, beziehungsweise wir eine Insolvenzwelle kriegen, die wir noch nie gesehen haben, dass unsere Wirtschaftsbasis eben zerbröselt. Und darauf ist ja die Europa auch angewiesen, dass Deutschland eben weiter funktioniert.
Das heißt, diese Kritik, die es auch gibt, überdimensioniert sei das ganze Paket, die sehen Sie nicht?
Ich rechne eigentlich eher damit, dass es am Ende vielleicht gar nicht reichen wird, die 200 Milliarden. Also ich kann das verstehen, dass andere ja immer so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, eifersüchtig nach Deutschland schauen. Aber wir sollten uns doch als Gemeinschaft betrachten in der EU. Und wenn Deutschland etwas tut, um seine Wirtschaft zu retten, dann ist das auch für Europa gut.
Wir haben eben über das Entlastungspaket und die Verantwortung der Politik geredet. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zur Verantwortung der Bürger und Bürgerinnen in der Energiekrise. Von Anfang an mahnt die Politik ja die Bürger an, sparen, sparen, sparen. Mit bisweilen, das muss man ja schon auch sagen, diskussionswürdigen Ideen. Herr Habeck duscht nur 3 Minuten. Das reicht für die langen Haare der Frauen nicht, kam dann als Antwort. Herr Kretschmann in Baden-Württemberg hat den Waschlappen wieder rausgeholt. Auch eine Idee. Zumindest, das kann man ja sagen, immer wieder Erinnerungshilfen. Hey, nicht so viel Gas und Strom verschwenden. Und aus Frankreich kommt jetzt die Idee eines Stromwetterberichts. Die Ampel grün-gelb-rot im Fernsehen zeigt dann die tägliche Belastung des Stromnetzes an, verbunden mit Sparappellen. Kann man albern finden und sagen, ist das Zeitverschwendung oder eine gute Idee? Wohin tendieren Sie?
Ich tendiere dazu, dass ich das eine ganz gute Idee finde. Also es könnte doch viel mehr Transparenz herrschen über unseren laufenden Energieverbrauch. Also nicht nur bei uns persönlich, sondern auch in der Gesellschaft als Ganzes. Und ich glaube, wir müssen einfach alles tun. Also jede Idee ist gut. Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Was Frankreich angeht, ist, glaube ich, die Motivation natürlich, dass man eben Blackouts verhindern will. Also dass das Stromnetz insgesamt zusammenbricht, weil sehr viele Atomkraftwerke, die, ich glaube, 56 sind aktuell in der Wartung in Frankreich und haben sich doch auch als teilweise marode herausgestellt. Und insofern hat Frankreich im Moment ein viel größeres Stromproblem als Deutschland beispielsweise.
Ja, ich muss sagen, ich finde auch, das Modell könnte ruhig hier Schule machen, weil man auch so ein bisschen immer erinnert hat, so einen Stand hat, wo man ist, aber eben auch immer selber nochmal erinnert wird. Man muss ja wirklich zugeben, man kann das albern finden, diese Sparappelle, die ständig kommen oder den Waschlappen und die 3 Minuten. Auf der anderen Seite ist es eben das, was ich gesagt habe, immer wieder so eine Erinnerungshilfe, auch drüber nachzudenken, stelle ich morgens die Heizung an, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin, nur weil ich abends dann vielleicht nochmal 20 Minuten Wärme haben möchte oder ziehe ich dann vielleicht doch den Pullover an, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, das Wissen über richtiges Heizen auch noch viel mehr in die Gesellschaft nochmal reinzutragen, weil dieses an und auch, also ganz aus und dann wieder ganz an, das ist gar nicht unbedingt so empfehlenswert. Also sie könnten auch, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird, eine ganz niedrige Stufe dran lassen, damit es immer so eine kleine Grundwärme in der Wohnung gibt, weil dieses Rauf und Runter, das ist auch nicht immer, auch nicht so empfehlenswert. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Stromwetterbericht, also das glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch als Gemeinschaft sich so betrachten, ne? Und nicht jeder immer nur für sich selber irgendwie guckt. Und was können wir gemeinsam tun, um eben diese Energiekrise zu überwinden? Und was ich auch gut finden würde, wäre, wenn wir die CO2-Belastung zum Beispiel täglich in so einem Stromwetterbericht mitdenken würden oder die CO2-Produktion, weil das ist ja das, wo wir auch hinwollen. Wir wollen ja jetzt nicht nur das schaffen, über diesen Winter zu kommen, sondern wir müssen ja auch an unser Klima denken und unseren gemeinsamen Klimaschutz.
Mhm. Obwohl das im Moment vielleicht fast zu viel ist für die Menschen. Ich weiß es nicht. Aber weil Sie sagen, gemeinsam, dazu passt ja schon mal nicht. Also mein Eindruck ist immer so ein bisschen, am Ende ist sich doch gerade in dieser Krise jetzt auch schon wieder jeder selbst der Nächste. Dazu passt, dass jetzt die Menschen zum Beispiel wie wild auf Ölheizungen sind und Ölheizungen kaufen. Oder auch diese kleinen elektrischen Geräte wurden ja wie wild vom Markt gekauft, was ja aber nicht wirklich vernünftig ist.
Nee, das ist natürlich eine fatale Entwicklung. Und wir müssen aber auch nochmal sagen, den Aspekt, das hängt dann mit dem zusammen, was wir vorhin diskutiert haben, der Gaspreisdeckel. Am Ende reagieren Menschen natürlich wie Homo economicus, also sie reagieren auf Preise. Und wenn der Preis eben zu sehr gedeckelt wird, dann wird eben weniger gespart. Und deswegen ist es schon auch ganz wichtig, dass was ankommt bei den Menschen, diese Preisspitzen, dass die auch ankommen, ne? Und dass man eben nicht einfach denkt, man kann auf Öl umsteigen, weil der Ölpreis eben auch stark steigt. So, und deswegen ist es so ein Wabonspiel. Also wie doll deckelt man jetzt eben die Energiepreise und wie viel lässt man einem noch bei den Menschen? Weil ich glaube, schon am Ende funktioniert es immer nur über den Preis.
Wie nehmen Sie denn die gesellschaftliche Stimmung insgesamt wahr, die Bereitschaft?
Zum Energiesparen? Mhm. Ach, in meinem Umfeld ist das schon ziemlich verbreitet. Also meine ganzen Freunde, wir sprechen auch darüber, wann wird die Heizung angemacht oder wie wird geheizt oder nimmt man jetzt noch eine Badewanne oder lässt man sie mal ausfallen. Also das ist schon ein Thema in der Gesellschaft. Das glaube ich jetzt in den Köpfen der Menschen angekommen.
Wir kommen zum Bundestransparenzgesetz, das muss man nicht zwangsläufig gleich auf dem Schirm haben, haben wir zumindest heute festgestellt in der Redaktion hier. Es geht grob gesagt darum, dass Behörden ihre Informationen transparenter machen. Ein zivilgesellschaftliches Bündnis, dem auch das Netzwerk Recherche angehört, hat dazu einen Gesetzentwurf erarbeitet und den heute der Bundesregierung überreicht. Bei mir ist Birgit Marschall, politische Korrespondentin der Rheinischen Post. Kann man als Journalistin ja eigentlich grundsätzlich erstmal nicht schlecht finden, oder?
Nee, also und da gibt es auch tatsächlich ein Defizit. Wir haben zwar ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz, das heißt Bürger können sich bei der Bundesregierung schriftlich erkundigen, nach bestimmten Dokumenten oder Hintergründen für Beschlüsse und so weiter erkundigen. Aber dafür müssen sie Gebühren zahlen für Antworten zum Beispiel. Also und deswegen schrecken da viele Leute zurück. Die Transparenz lässt noch zu wünschen übrig. Also dieses Informationsfreiheitsgesetz hat da noch nicht den ganz großen Befreiungsschlag sozusagen gebracht.
Mhm. Frage, ob es dieses Gesetz jetzt bringt. Schauen wir mal auf die Details des Gesetzentwurfs mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Panayotis Gavrilis. Wie genau sieht er denn aus? Was ist das Ziel?
Also das Ziel ist, dass das Prinzip der Bürger oder die Bürgerin fragen beim Staat nach Informationen, dass das umgedreht werden soll, nämlich dass der Staat von sich aus automatisch Informationen zur Verfügung stellt. Und das heißt dann zum Beispiel, Behörden sollen dann Verträge der öffentlichen Hand jenseits von einer Summe von 100.000 Euro, aber auch Gutachten, Studien, Subventionen, alles online automatisch veröffentlichen. Und wenn es dann Fälle gibt, wo man einen Antrag stellen muss, dann muss die Behörde das innerhalb von 15 Werktagen beantworten. Das ist relativ kurz, weil die Regel ist jetzt eher mehrere Wochen, mehrere Monate, bis da überhaupt was rauskommt. Und wenn die Behörde das eben nicht tut in dieser Frist, dann droht eben eine Strafe. Und vor allem, und das ist wichtig, sollen die Informationen dann gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden, weil ja eben, Frau Marschall hat es angesprochen, die Gebühren häufig immer noch ein abschreckendes Mittel sind, weil zum Teil kommen dann eben Bescheide, wo es heißt, okay, wenn Sie die Informationen haben wollen, dann müssen wir dafür in den Keller und das kostet so und so viele Arbeitsstunden, das Kopieren der Unterlagen, so das kostet 500 Euro. Und da schrecken die meisten BürgerInnen, aber auch JournalistInnen auch zurück. Und das soll sich dann eben ändern.
Fehlende Transparenz, da fällt mir in der Vergangenheit zum Beispiel der Maskendeal ein. Was wären andere Beispiele, wo wir uns das jetzt vorstellen könnten, wo es konkreter wird?
Naja, Wirecard, Dieselgate, die Maskendeals, dann ein aktuelles Beispiel vielleicht von Kolleginnen von Korrektiv. Die haben recherchiert, wie es eigentlich sein konnte, dass 2015 Gazprom den deutschen Gasspeicher übernommen hat, komplett. Und da hat man eben beim Bundeswirtschaftsministerium angefragt, wer eigentlich da im Hintergrund da sozusagen aktiv war. Und da gibt es im Prinzip keine Antwort. Also man hat Informationen bekommen nach Wochen, nach Monaten. Anfragen werden da eben nicht richtig bearbeitet, mit Verweis darauf, dass zunächst die Interessen von Gazprom abgefragt werden müssten. So, das wäre ein relativ konkretes Beispiel, wo man sagen könnte, mit dem neuen Transparenzgesetz oder zumindest mit diesem Entwurf, diesen Vorschlägen der Organisation, das wäre damit so nicht möglich. Und ein Disclaimer, weil wir über Transparenz sprechen und ich spreche darüber. Das finde ich an dieser Stelle ja auch wichtig. Ich bin Mitglied im Deutschen Journalistenverband, der Gewerkschaft, einer Gewerkschaft, die das Vorhaben unterstützen, und einfaches Mitglied bei Netzwerk Recherche, die das heute vorgestellt haben. Also das muss der Vollständigkeit halber auch hier gesagt werden.
Und wo steht die Bundesregierung im Hinblick auf Transparenz überhaupt? Wie sehen Sie das?
Also die Organisation sagen, sie steht eigentlich noch gar nicht da, wo sie stehen will. Man hat im Koalitionsvertrag eben, das gibt ganze Abschnitte, wo Transparenz draufsteht. Also man hat sich selbst das Ziel ausgegeben, transparenter zu werden. Die Koalition will das Informationsfreiheitsgesetz, das es ja bereits seit 16 Jahren gibt. Das will man eben dann vereinheitlichen und zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickeln. Allerdings muss man auch sagen, dieses Beispiel eben gerade von Korrektiv und dem Bundeswirtschaftsministerium, das sind aktuelle Beispiele, und die Organisationen, unter anderem auch Frag den Staat, die sagen, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, was die Informationslage angeht, aber der Umgang miteinander ist ein anderer. Also man ist da durchaus auch offener, sich transparenter zu zeigen. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja nicht unbedingt immer im Sinne einer Bundesregierung, möglichst transparent zu sein, weil man ja natürlich auch Sicherheitsinteressen hat. Und natürlich wird dieses Gesetz, wenn es jetzt eben auf den Weg irgendwann kommt, es gibt jetzt noch keinen Referentenentwurf von den Ministerien, vom Innenministerium, dann wird man mit Sicherheit ganz genau drauf schauen, wo will man wirklich was preisgeben, wo will man transparent sein und wo ist man eher zögerlich.
Eben, Frau Marschall, wie zuversichtlich sind Sie da mit Blick in die Zukunft?
Also ich denke schon, dass die Ampel da etwas mehr bewegen wird als jetzt die Vorgängerregierung, weil das eben auch so eine große Rolle im Koalitionsvertrag gespielt hat. Und die Ampelfraktionen haben ja auch immer wieder versichert, dass sie 2023 dieses Transparenzgesetz auf den Weg bringen wollen. Allerdings ist zuständig die Bundesinnenministerin, nicht die Fraktionen, und auf die kommt's an. Ich rechne jetzt einfach, ich habe jetzt keinen Grund zu denken, dass das 2023 nicht gemacht wird von Frau Faeser, dass sie das vorlegt. Allerdings muss ich auch mal sagen, die Bundesregierung hat jetzt natürlich andere Sorgen gerade, also viel, viel größere Sorgen als jetzt eben ein Bundestransparenzgesetz. Und ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich auf der Agenda standen, werden jetzt nach hinten geschoben, einfach weil wir diese akute Krise bewältigen müssen.
Wir sind schon reingegangen in die Sendung mit der Nobelpreiswoche, nachdem in den letzten zwei Tagen für mich die eher schwierigen Materien mit Chemie, Physik im Mittelpunkt standen. Kommen wir denn heute endlich zum Schöngeist? Das ist doch schon mal prinzipiell was Nettes, oder Frau Marschall? Das Schöngeistige?
Ja, klar.
Wenige Minuten noch, wahrscheinlich so um die 1 Uhr rum, wird in Stockholm dann verkündet, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhält. Ich habe es vorhin schon gesagt, da wird es immer unruhig hier bei uns in der Redaktion. Ich lasse mich da wirklich gern von anstecken. Ist das für Sie auch so ein Moment, wo Sie sagen, ach, da kann man Wirtschaft und Finanzen mal für einen Moment beiseite lassen und wenn ich die Zeit habe, dann stelle ich mich mal vor den Fernseher?
Ja, auf jeden Fall. Also das werde ich dann heute Abend sicherlich machen, und da freue ich mich dann darauf, dass es dann wahrscheinlich auch ein Porträt gibt, oder gibt es ja oft dieses, wie überraschend das dann ist für die Kandidaten, und das ist dann immer ein schöner Moment oder überraschend gewesen ist. Und dann überlege ich mir natürlich, ob ich mir ein Buch davon kaufe.
Immer, oder?
Eigentlich immer.
Ja, fast immer. Aber letztes Jahr muss ich zugeben, habe ich es nicht gemacht.
Ich muss auch zugeben, dass es mir manchmal auch zu abwegig ist, oder ich blätter dann durch das prämierte Buch und merke eben einfach, dass es doch nicht so ganz meins ist oder so. Aber ich gucke auf jeden Fall immer hin.
Jetzt wollen wir aber auf keinen Fall von dem tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah abraten, der letztes Jahr gewonnen hat, Nein. Sondern das müssen wir beide natürlich noch nachholen. Viel rumspekuliert wird, wer es dieses Jahr werden könnte, haben wir eben in den Nachrichten gehört, auf der Longlist stehen über 230 Kandidaten, Wahnsinn. Hat mit dem Endergebnis die Spekulationen auch oft gar nichts zu tun, und trotzdem werden jedes Jahr die Namen neu verhandelt. Das gehört auch dazu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also weil es eben viele Menschen das interessiert und viele Menschen eben auch sehr, also Bücher lesen ist ja, obwohl wir eben in diesem Internetzeitalter leben, Gott sei Dank nach wie vor ein verbreitetes Hobby. Und das vereint eben auch die ganze Welt, so ein Nobelpreis. Und da sind einfach viele Menschen, glaube ich, einfach sehr, sehr gespannt drauf.
Ich habe mal geschaut, wer zu dem engeren Kreis der Favoriten gezählt wird, was ja, wie gesagt, nichts heißen muss. Sind schon ein paar ganz bekannte Namen dabei. Michel Houellebecq, Annie Ernaux, Die lese ich in verschiedenen Versionen gerade, finde ich immer wieder hilfreich. Dann die Kanadierin Anne Carson, der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie, aber auch die kremlkritische Russin Ulitskaya, Ludmila Ulitskaya. Sowohl Rushdie als auch Ulitskaya wären ganz klar politische Signale, die schwedische Akademie in der Regel aber bewusst gar nicht setzen will. Wäre es in diesem Jahr, sagen Sie, vielleicht trotzdem angebracht?
Das kann ich echt schwer beurteilen, aber natürlich haben wir jetzt gerade eine extreme politische Weltlage und sowohl eben was Russland angeht und Kreml-Kritik, als auch die Sache mit Salman Rushdie, der ja einem Anschlag zum Opfer gefallen ist, nachdem er so viele Jahre Personenschutz und so weiter hatte und es Gott sei Dank überlebt hat. Ich denke mal aber, die schwedische Akademie wird ja ihrem Prinzip trotzdem treu bleiben. Also es wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht jetzt eine Überraschung, wenn jetzt einer von den beiden den Preis bekommen würde.
Haben Sie persönlichen Favoriten? Irgendjemand, den Sie es gönnen würden? Man weiß es ja nicht, ob der unter den 233 dann steht.
Also ich gönne es generell eher Frauen, weil ich glaube, das ist einfach, ist einfach ein Statement. Die sind auch immer noch, glaube ich, unterrepräsentiert. Ich weiß nicht, haben Sie einen Blick in die Statistik? Oder also ich glaube nicht, dass mehr Frauen als Männer bisher diesen Preis bekommen haben. Also insofern ich dafür Gleichberechtigung. Aber Frau sein allein ist ja noch kein Qualitätsmerkmal für Literatur. Aber ich finde es dann auch tendenziell immer gut, wenn das jemand ist, der erst sozusagen ein Rising Star ist, also der durch diesen Preis dann eben in der Welt bekannter wird und aus vielleicht auch aus einer Weltregion ist, wo wir sonst so Bücher irgendwie nicht herkennen oder lesen. Aber ehrlich gesagt, namentlich habe ich jetzt keinen Favoriten.
Ein Thema haben wir noch in eigener Sache, will ich gleich darauf verweisen. Es wird nämlich wieder gewählt am Wochenende in Niedersachsen. Da gibt es heute noch eine Sondersendung. Vorher frage ich Sie, Frau Marschall, verfolgen Sie das ganz genau?
Ja, das ist ja eine ganz wichtige Wahl, die jetzt eben auch ein Stimmungsbild gibt, wie die Ampel in Berlin eben bewertet wird von den Bürgern. Und ich gucke ganz besonders auf die FDP, weil ich auch für die zuständig bin. Und man zittert natürlich, oder sagen wir mal vielmehr, die FDP muss zittern, ob sie die 5%-Hürde in Niedersachsen schafft. Und wenn sie sie nicht schaffen sollte, dann rechne ich doch mit erheblichen Nachwirkungen für die Ampel hier in Berlin.
Also von daher gibt es noch einiges, so im Vorfeld auch vielleicht nochmal zu besprechen, drauf zu gucken. 90 Minuten Sondersendung heute Abend, kurz vor den Landtagswahlen in Niedersachsen. Nana Brink und Kominian Frenzel diskutieren dann unter anderem mit dem Musiker Heinz-Rudolf Kunze und dem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Das Ganze in Hannover, wenn Sie dort wohnen, dann können Sie, wenn Sie möchten, auch zuschauen und live dabei sein im Zentrum für Transformationswerk. 19 Uhr geht's los. Und Birgit Marschall, an Sie vielen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank auch.